Dankeschön für diesen Weihnachtsliederlobpreis.
Wie beruhigend, Astrid, dass du auch mit 66 Jahren noch nicht in Lahmheit verkümmert bist. Heute ist der vierte Advent und mancher könnte sich gefragt haben, angesichts des Bibeltextes, den ich angegeben habe und ausgewählt habe für heute Morgen, ja, was hat das denn die Berufung des Mose mit Advent zu tun? Aber tatsächlich, hier geht es um eine Art Uradvent. Advent heißt ja, ist ja eigentlich die Abkürzung für Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Und die Urgeschichte der Ankunft des Herrn, die finde ich aufgeschrieben im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Da heißt es, Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, zu den sehr wenigen Dingen, die mir noch aus meinem Religionsunterricht in der Schule bekannt sind, gehört eine Stunde, in der es um genau diese Geschichte hier ging. Da versuchte uns der liberale Lehrer lange und breit zu erklären, dass dieser brennende Dornbusch ja eigentlich gar kein Wunder sei. Denn diese Büsche hätten ja sehr, sehr lange Wurzeln, die bis in diese Erdreiche hineinragen würden, wo man Erdgasquellen finden kann. Und außerdem solche Selbstentzündungen durch Blitz oder durch die Hitze, das wäre ganz normal und eigentlich gar nichts Besonderes. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ihn ganz naiv fragte, ja, wenn das so normal ist und alltäglich, warum ist denn Mose dann so erstaunt darüber? An die Antwort kann ich mich nicht mehr erinnern, war wohl vielleicht nicht so beeindruckend. Richtig ist an diesem unsäglichen Versuch der Entmythologisierung, richtig ist dabei, auch hier geht es nicht um das Wunder als solches, um das Ungewöhnliche, sondern es geht auch hier um den, der sich hinter dieser Erscheinung verbirgt oder die diese besondere Erscheinung nutzt, um sich in seiner Besonderheit, in seiner Tiefe zu offenbaren. Die Bibel ist ja kein Mirakelbuch, das staunend unbegreifliche Phänomene auflistet. Auch bei unserem Herrn Jesus Christus haben die Wunder ja keinen Selbstzweck, sondern sie haben eine Funktion. Hier wird deutlich, in mir, sagt Jesus, wenn er Menschen heilt, wenn er Wunder, Dinge tut, die über den Rahmen dessen, was man sich so erklären kann, hinausgehen, dann sind das immer Zeichen dafür. In mir ist Gott selbst anwesend. Und wenn der Schöpfer da ist, dann sind die Geschöpflichkeiten, also die Gesetze seiner Schöpfung, nicht mehr der ausschließende Rahmen, in dem etwas möglich wird. Und hier auch, hier auf dem heiligen Berge Horeb, hier geheißen, ist es nicht anders. Der brennende Busch an sich bleibt völlig ohne Bedeutung, spielt auch keine Rolle mehr, aber er weist auf die Nähe Gottes hin. Das ist seine Funktion, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und die Geschichte, dem Bibelkenner sicherlich bekannt, ist eine epochale, ist eine, mit der ein neues Kapitel der Geschichte Gottes mit den Menschen beginnt. Wir kennen die Geschichte Gottes mit Adam und Eva, wir kennen die Bewahrung des Noah und den Bund, wir sehen hoffentlich bald mal wieder einen Regenbogen als Zeichen der gnädigen Akkommodation Gottes, der gnädigen Erhaltung und der Annäherung Gottes an die Menschen. Und wir kennen die Geschichte, die Gott mit den Urvätern Abraham und Isaak und Jakob hat. Und hier an diesem brennenden Dornbusch beginnt nicht nur die Geschichte Gottes mit Mose, sondern es beginnt die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Das ist etwas Ungewöhnliches, auch wenn wir diese Unterscheidung nicht unbedingt so machen. Bisher ging es von einzelnen Personen über eine Sippe hin, geht es nun zu einem Volk. Die Geschichte beginnt hier. Und obwohl die Offenbarung Gottes an Mose tiefer reicht als alle Selbstoffenbarungen Gottes bisher, Gott bleibt sich auch hier selbst treu. Das ist nicht irgendein anderer Gott, der hier auf einmal hervortritt und den Mose anredet, sondern das ist der Gott, der schon den Abraham angesprochen hat, der mit Isaak seine Geschichte hat und der mit Jakob gerungen hat, wie er selbst das so erkannt hat, damals am Jabbok. Ja, es ist sogar derselbe Gott, der sich uns in Christus in seiner letztgültigen Offenbarung seines Wesens schenken wird. So ähnlich beschreibt es später der Hebräerbrief. Diese Offenbarung Gottes in Christo wird über alles Vorherige hinausreichen und doch wird auch hier schon Grundsätzliches im Wesen Gottes offenbar. Und es sind Wesenseigenheiten, die selbst wir, die selbst du und ich heute noch erfahren können, die wir erleben können. Denn der Gott, der sich mit diesem geheimnisvollen Namen vorstellt, ist ja nicht irgendwann einmal gewesen, sondern er ist da. Er ist hier. So können wir seinen Namen ohne jegliche Übertreibung interpretieren. Schauen wir uns einmal die Vorgeschichte an. Die Frage ist berechtigt, was macht denn Mose hier überhaupt? Mitten in der Wüste, ein Steppenort, eine Trockensteppe. Was will der hier? Er ist weit weg von seiner ägyptischen Heimat, weit entfernt auch von dem Volk, dem er sich zugehörig fühlt. Was macht er da? Also eines tut er ganz bestimmt nicht hier. Gott suchen. Das tut er ganz bestimmt nicht. Sein Aufenthalt hier am Horeb hat einen denkbar banalen und profanen Hintergrund. Mose musste aus Ägypten fliehen, und zwar, weil er einen Aufseher der Ägypter über die israelitischen Sklavenarbeiter erschlagen hat. Ein Totschläger. Er fand Unterschlupf bei Jitro, in anderen Stellen heißt er auch Reguel, das ist manchmal so, dass dieselben Personen mehrere Namen haben, das muss es nicht irritieren. Der hat ihm eine seiner 7 Töchter zur Frau gegeben und nun hütet er dessen Schafe. Ja, als Vorbereitung dazu Herden oder ganze Menschenmassen zu führen, mag eine Herde gar nicht schlecht sein, aber irgendwie logisch ist das gar nicht. Das ist keine Vorbereitung zum Dienst, das ist auch keine Gottsuche, das ist einfach der Not geschuldet und was er da tut, ist etwas völlig Normales. Die Schafe, die er hütet, die Herde, die ihm anvertraut ist von seinem Schwiegervater, die führt er zum frischen Wasser und zu der besseren Weide, zur saftigen. Und die ist eben nicht in der kargen Steppe, im Text wird es nicht so deutlich, sondern etwas weiter hoch den Berg, auf der Almwiese hätte ich bald gesagt, aber so idyllisch sind die Verhältnisse da nicht. Und ja, da erregt etwas bei diesen völlig banalen Alltagstätigkeiten seine Aufmerksamkeit, nämlich ein Busch, der brennt, ohne zu verbrennen. Er geht näher heran, um das seltsame Phänomen zu betrachten. Ja, ihr Lieben, mit Glauben. Er hat das bisher genauso wenig zu tun wie das Leben des Mose in den Jahren vorher. Selbst noch vor dem Dornbusch kommt ihm überhaupt gar kein Gedanke an Gott. Und das könnte manchen verwundern. Denn nicht wenige, die ich kenne, bedauern ja, dass sie ohne tiefe Gotteserfahrungen leben und manche hoffen, dass sie durch ein besonders zuchtvolles Leben, durch strenge Observanz eherner Regeln, durch Entbehrung oder Ähnliches Gott näher kommen könnten. Asketen, Mystiker von Johannes dem Täufer bis hin zu Meister Eckhart bieten hier ja Vorbilder. Die haben sicherlich ihren Wert, aber um Gott zu begegnen, reicht das alles nicht. Besondere Glaubensübungen, davon berichtet die Bibel bis auf Beten und Fasten überhaupt nicht. Und Mose hier, überhaupt kein geistlicher Mensch oder religiös Interessierter, da fast das Gegenteil von einem Gottsucher, darf man ruhig sagen, der ist völlig unvorbereitet und er ist ahnungslos. Und er wird Gott begegnen, wie noch kein Mensch vor ihm Gott begegnet ist. Er wird Gottes Erscheinen, Gottes Wirken, Gottes Wesen erkennen. Und er ist der Erste, dem Gott seinen Namen offenbart hat. Etwas ganz Besonderes. Oder, um es etwas anders passend für eine Dreiteilung einer Predigt zu formulieren, für Mose wird aus dem unbekannten Gott der sich offenbarende Gott, und zwar der, wo er zu finden ist, der offenbart, wie er an uns interessiert ist und wie er sich von uns rufen lässt. Wo ist Gott zu finden? Das Sensorium für heilige Orte ist bei Menschen unserer Gemeindebewegung eher unterentwickelt. Zu Wallfahrten haben wir uns, glaube ich, noch nicht aufgerafft, ich vermute mal. Und die tief empfundene Ehrfurcht, die ein katholischer Priester etwa vor dem Tabernakel hat, die ist uns nicht so geläufig. Auch die Keuschheit, die bis heute für die Juden es undenkbar macht, den Gottesnamen Yahweh einfach so auszusprechen, die ist uns auch nicht zu eigen. Das hat ja durchaus auch eine positive Seite. Wir wissen, nicht auf dem Garizim oder in Jerusalem ist Gott anzubeten. Gott will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden, um es einmal mit den Worten Jesu zu erklären, die er an die Frau am Jakobsbrunnen bei Sychar richtet und mit ihr zu erklären versucht, die völlig andere Zeit, die in Christus angebrochen ist. Darin leben wir und ich denke mal so, kein Mensch von uns wird wohl erst in irgendeinen Dom nach Köln zum Beispiel reisen, um Gott anzubeten. Dazu reicht die Küche oder noch ganz andere Orte völlig aus. Das wissen wir. Das brauchen wir nicht. Und doch ist ja nun, das ist vielleicht ein Hinweis aus unserem Text auch, durchaus nicht in allen Bezügen, Belangen gleichzeitig zu finden, gestaltlos sozusagen. Es gibt durchaus Orte, sage ich einmal, an denen Gott sich besonders eindrücklich finden lässt. In seinem Wort zum Beispiel, in der Gemeinschaft der Christen und natürlich in ganz besonderer Weise in der Person Jesu Christi, in der er selbst sein Wesen, sein Innerstes offenbart, indem er selbst sagt, so bin ich. Wenn du dem begegnest, begegnest du mir. Diese Orte erschließen sich allerdings nicht dem Reisenden oder Wallfahrenden, sondern dem Glaubenden. Nun haben ja zu allen Zeiten und an allen Orten so gut wie alle Menschen irgendwelche Gottesvorstellungen gehegt. Da redet man von einem höheren Wesen, der Ursache aller Dinge, leuchtende Nebel, formlose Ideen, Ahnungen, dass da wohl etwas sein muss. In antiken Zeiten waren diese Vorstellungen deutlich gegenständlicher. Manche hoffen, dem Wesen Gottes in der Natur zu begegnen und tatsächlich eine gläubig staunende Betrachtung auch einer nun gerade mal ins Jenseits beförderten Mücke, die kann schon angesichts dessen, was da von wundersamen Konstruktionen ist, schon zum Erstaunen über den Schöpfer dieser Wesenheiten führen. Aber weder so noch mit wissenschaftlichem oder technischem Interesse lässt sich das Geheimnis Gottes offenbaren und entdecken. Sowas findet übrigens durchaus nicht nur bei entkirchlichen Mitmenschen statt. Ich fragte mal einen Pfarrer nach den Gründen für seine Berufswahl und er antwortete mir, mich interessieren die religiösen Vorstellungen der Menschen, mich interessieren die philosophischen Versuche des über die eigenen Existenz hinausgreifenden, das Transzendente in der Immanenz und so weiter und so fort, Klingeling. Ja, liebe Geschwister, so lernt man vielleicht Götter kennen. Aber den lebendigen Gott nicht. Auf diese Weise hat er sich meines Wissens noch nie finden lassen. Der kommt uns entgegen. Oder ebenso, er lässt sich finden, wie es in einzigartiger Weise der Mose hier erlebt. Aber, und das ist auch bemerkenswert, Mose begegnet hier am Horeb, am brennenden Dornbusch, nicht seinen eigenen religiösen Fantasien. Er begegnet nicht irgendwelchen Trugbildern, er begegnet dem lebendigen Gott. Und er begegnet ihm persönlich. Mose, Mose, dieser Gott kennt seinen Namen, auch deinen, und nennt dich dabei. Er spricht Mose und dich ganz persönlich an, denn wir sollen nicht irgendwelche Gotteserkenntnisse gewinnen. Wir sollen eine Vertrauensbeziehung zu diesem Gott gewinnen. Das ist etwas ganz anderes. Allerdings, das wissen wir vielleicht auch, es gibt auch einen allzu vertraulichen Umgang mit Gott und das hat so bestimmte Gefährdungen. Vielleicht ist die Kehrseite der Medaille einer allzu vertraulichen Gottesbeziehung die, dass es manchmal an der Ehrfurcht vor Gott etwas mangelt. Das wäre ein Schaden, ein fatales Missverständnis, denn der allmächtige Gott, den wir Papa oder manchmal auch Vati nennen dürfen, so sagt es uns Jesus Christus, ist dadurch nicht auf unsere Ebene herabgezogen. Wenn er sich in Christus bis in die Krippe hinein, in die tiefste Möglichkeit des Menschwerdens hineinbegibt, dann ist das keine Aussage darüber, dass wir ihm etwa auf Augenhöhe begegnen dürften. Gott ist nicht dein Kumpel. Und Jesus ist nicht dein Kumpel, wenn er dein Freund sein will. Er bleibt dein Herr, meiner auch. Nicht einer, der von oben herab, aber der doch eine Hand hat, die er ausstrecken kann und die du ergreifen kannst und die dich rettet. Das darf nicht verloren gehen. Das ist eine Art von Ehrfurcht, die längst nicht jeder mit dem lieben Gott verbindet. Ziehe deine Schuhe aus. Herrscht Gott den Mose an? Ziehe deine Schuhe aus, denn das, worauf du stehst, ist heiliger Boden. In der Nähe Gottes ist etwas Besonderes und das merkst du vielleicht auch. Dann, wenn du Gottes Nähe besonders spürst, dann ist für manche Dinge kein Raum mehr. Darf auch nicht sein. Dann stehst du staunend, nicht vor einem brennenden Dornbusch, sondern in unserem Fall vor der unendlichen Liebe, die sich hier an diesem Kreuz offenbart hat und dir täglich offenbaren kann. Ein zweites, wie Gott an uns interessiert ist. Ja, was interessiert Gott an uns? Warum ist das Verhältnis Gottes zu dem Menschen ein anderes als zu anderen Bereichen seiner Schöpfung? Der Gott der Bibel kommt uns nicht nahe, um verherrlicht und angebetet zu werden. Sein Ziel, und das wird in diesem Gespräch mit Mose schon ganz am Anfang deutlich, sein Ziel ist die Rettung seines Volkes. Ja, die Rettung aller Menschen aus allen Gefangenschaften, aus alle den Gefangenschaften, die zum Tode führen. Gott tritt aus der Verborgenheit heraus, um zu retten. Das ist sein Wesen. Dazu ist er hier dem Mose begegnet und dazu begegnet er durch diesen Christus dir und will dir begegnen. Das ist auch der Grund der Berufung des Mose. Nicht, dass er endlich einen Priester hat, der ihn anbetet, ihm Altäre baut. Darum geht es überhaupt nicht. Er ist Werkzeug der Rettungstat Gottes an seinem Volk. Und so lernt Israel ihn auch kennen. Gott rettet. Kommt dir das bekannt vor? Gott rettet, das ist die Übersetzung des Namens Jesus. Sein Sohn wird das vollenden, was hier begonnen hat. Die Rettung aus Verlorenheit und Tod. Und das ist der Grund, warum manches über die Jahrtausende hinweg uns sehr bekannt vorkommen kann, was damals hier beschrieben ist. Der Gott ist derselbe. Und sein Programm, sein Rettungsprogramm, das gilt nicht nur Israel oder irgendjemandem, der vor 3000 Jahren gestorben ist, sondern es gilt dir. Du bist gemeint. Du kannst ihn erleben. Wie Bekehrung aussieht, das pflegt sehr unterschiedlich zu sein. Eines ist immer da, die Gewissheit, da ist meine Rettung. Gott will mich retten, Gott will mich persönlich erlösen. Wer die Not seines Volkes, weder die Not seines Volkes noch meine eigene Not bleiben ihm verborgen. Das gilt für Israel wie für die Gemeinde Jesu. Das Land gehört ihnen schon, obwohl die Wege noch weit sind. Das Land ist schon verheißen, längst noch nicht erobert. Wir wissen, es wird mehr als 40 Jahre dauern, bis das dann nicht ohne weitere Wunder des Herrn passieren wird. Aber das gilt auch für Gottes ewiges Reich. Der erste Petrusbrief im Kapitel 1, Vers 4 redet von einem unvergänglichen Erbe, das bei Gott aufbewahrt ist für dich und für mich. Wir merken das wahrscheinlich in jeder Minute, dass wir noch längst keine vollständig Erlösten sind, die ja doch schon erlöst in dem Sinne, dass Christus für uns bezahlt hat. Heilige im klassischen Sinne, sündenfrei, immer nett und freundlich, das ist nach meiner Beobachtung niemand. Deswegen braucht jeder Vergebung. Aber der Sieg ist völlig klar. Der steht fest. Der steht fest. Es dauert halt noch und es ist noch kalt. Das alte Bild kennt ihr. Das kennt jeder, der mal draußen ohne Zelt und mit schütterem Schlafsack übernachtet hat. Die Stunde, wo es ein bisschen hell wird, so gegen 4 Uhr, 5 Uhr im Sommer, die ist mal die kälteste. Aber du weißt genau, die Sonne kommt, dann wird es warm werden. Und die kommt auf jeden Fall, selbst wenn sie hinter Wolken verborgen sein sollte. Ja, genauso wie Mose Teil dieses Erlösungswerkes werden soll, sollen auch wir es. Gott bedient sich seiner menschlichen Werkzeuge und er tut das bis heute. Es ist ja nicht Mose, der das Volk rettet, sondern Gott bedient sich des Mose, um sein Volk zu retten. Es ist ja nicht die Gemeinde, die rettet, sondern Christus bedient sich deiner und meiner, um Menschen zu retten. Das ist sein Werk. Das ist sein Lebensprogramm. Gott rettet. Die betroffene Frage des Mose werden wir verstehen können. Ja, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen könnte? Da steckt nicht nur die peinliche Erfahrung hinter, dass er ja geflohen ist als Totschläger und dass da vielleicht was rauskommen könnte, sondern, ja, wer bin ich denn? Ja, wer bin ich, Wölfchen Krebs denn, dass ich es wagen könnte, in meinen nur unvollkommen gewaschenen Mund Gottes heilige Wort zu nehmen? Wer bist du denn, dass du dir anmaßen dürftest, Vertreter Christi zu sein hier auf Erden? Das hast du mit dem römischen Papst gemeint. Du bist Stellvertreter Christi auf Erden. Jeder von uns. Mit dir begegnet oder in dir will Christus anderen begegnen, egal wo. Ja, liebe Geschwister, wenn wir uns das selbst hier anmaßen würden, was für eine Unverschämtheit. Aber unser Herr sagt uns das. Das ist eine fremde Würde, die wir mit Erstaunen, mit Ehrfurcht, vielleicht auch mit einem gewissen Erschrecken, das man bei Mose hier auch spüren kann, annehmen dürfen. Eine ungeheure Herausforderung, wie ich finde. Auch wir sind nicht, genau wie Mose, in eigener Verantwortung unterwegs, sondern weil wir unter dem Befehl unseres Herrn Jesus Christus stehen. Das ist das Vergleichbare. Ein letztes: Gott offenbart, wie wir ihn anrufen dürfen. Jetzt nicht mit dem Telefon, wie wir ihn ansprechen dürfen. Wir pflegen ja heute, das ist allgemein bekannt, Namen nach dem individuell empfundenen Wohlklang zu vergeben. Wer nennt seinen Sohn schon Peter, weil er einen felsenfesten Charakter hiermit dokumentieren möchte oder auf einen steinharten Charakter hofft? Ursula heißt bestimmt nicht so, weil sie ein bärenhaftes Wesen hat oder Ähnliches. In biblischen Zeiten ist das anders. Ich habe es oft genug genannt. Wenn Gott dem Mose seinen Namen offenbart, dann bedeutet das gleich zweierlei. Zum einen wird erst das, was wir benennen können, zu einem wirklichen Gegenüber. Ich habe auch schon viel erlebt, aber noch nicht, dass ein tiefes, ernstes Gespräch begonnen hätte mit der Aufforderung: Ey du da, komm doch mal her. Das ist zu wenig. Ja, das ist zu wenig. Gott nennt dich beim Namen. Der kennt dich. Nicht nur deinen Namen. Der kennt dein Wesen. Und wenn er selbst seinen Namen offenbart, dann ist er eben der, der nicht der unbekannte Gott bleiben möchte. Wir erinnern uns, am Areopag hat Paulus später da in Athen einen unbekannten Gott verehrt gefunden und den dann hier identifiziert mit dem Gott, der sie uns offenbart. Natürlich, und das muss man sagen, wenn ich etwas benennen kann, dann ist das auch eine gewisse Verfügbarkeit, die ich darüber habe. Im Aberglauben, im magisch-mystischen, hat das eine ganz entscheidende Bedeutung, dass man den Namen eines Geistes, Götzen, was auch ich immer kennt, um ihn zu beschwören. Solche Stückchen sind mit dem Lebendigen, dem wirklich lebendigen Gott, nicht möglich. Und das merken wir auch gleich im Namen. Ich bin der, der ich bin. Oder auch, weil es die Gegenwartsform in der jüdischen Sprache nicht gibt, im Hebräischen nicht gibt. Ich bin der, der ich sein werde. Generationen von Gelehrten haben an der Bedeutung dieses Wortes Jahwe herumgerätselt. Zusammengefasst kann man sagen, ich bin nicht Objekt. Ich bin Subjekt. Ich bin Gegenüber. Ich bin nichts, was man beschwören könnte. Ich bin da. Ich bin nicht irgendein toter Götze, den du bei Bedarf dann in die Ecke stellen kannst, wie manche Gegenstände eben auch, sondern ich bin der, der dir begegnet, der da ist, der lebendig ist. Und schon in diesem Namen, dem Geheimnisvollen, wird diese Divergenz dort. Auf der einen Seite macht er sich uns offenbar in seinem Namen, aber der Name dokumentiert auch seine Unverfügbarkeit. Und das ist kein geringes Problem für nicht wenige Christenkinder, dass der Gott souverän bleibt, auch unserem anstürmenden Gebet gegenüber. Er lässt sich erweichen, das kennen wir. Man kann mit Gebet seinen Arm bewegen, wie es der Psalmbeter schon einmal formuliert hat, aber es gibt keinen Automatismus. Wenn ich genug bete, lang genug, intensiv genug, in der richtigen Körperhaltung, am richtigen Orte, dann wird's klappen. Nein, dieser Gott nicht. Der ist da. Du kannst ihn nicht beschwören. Du musst es auch gar nicht. Du bist ein Kind. Gut, Kinder können schon mal nerven und betteln. Das habe ich schon erlebt. Du bestimmt auch schon mal. Aber gute Väter haben eine große Geduld, sagen vielleicht doch mal, jetzt ist Schluss. Und wenn sich Gott als unser Vater vorstellt, dann dürfen wir auch dieses Bild ein wenig auf ihn übertragen. Aber der Vater bleibt souverän, auch mir gegenüber, auch dir gegenüber. Und wenn es ein guter Vater ist, dann kannst du sicher sein, das ist schon besser für mich, was der zulässt. Und wenn es einen wirklich guten Vater ist, dann gibt es nur den, der hier seinen Sohn für mich und für dich gegeben hat. Ihr dürft mich anrufen, aber ihr könnt mich nicht beschwören. Bis heute nicht. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin, der ich bin, und ich will mein Volk retten. So könnte man Werk und Auftrag unseres Herrn Jesus Christus umschreiben, des Namen, der über alle Namen ist. Wer Jesu Herrlichkeit gesehen hat, der kennt Gottes tiefstes Herz. So wird es Martin Luther später einmal formulieren. Das Rettungswerk, was hier in Mose begonnen hat, das ist noch nicht vollendet. Es ist erst dann vollendet, wenn auch du diese Rettung annimmst. Denn das alles ist für dich geschehen. Auch Weihnachten ist für dich geschehen. Auch Karfreitag ist für dich geschehen. Und wenn das mehr sein soll als eine traditionsbeladene, manchmal auch kitsch behangene Wohlfühlfeier, dann musst du dein Ja sagen zu dem, was längst für dich geschehen ist. Amen.